Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin liebe Podcast-Freunde, ich bin's euer Hubi und wir starten mit einer neuen Folge von meinem Hafenschnack. Und tatsächlich bin ich diesmal aus Hamburg rausgefahren. Ich bin in Hittfeld und bin zu Gast bei Jochen Spethmann. Moin Jochen.
Moin.
Ich darf dich duzen. Wir kennen uns aus Hamburg von den ehrbaren Kaufleuten, wo ich auch noch gleich zukomme. Und heute bin ich aber hier. Wir sprechen über dich als Person und über Tee und über die Firma LHS.
Nein, LSH.
LSH, Entschuldigung.
Das
Lawrence Spethmann Holding. So ist
so
der
ist
Überbegriff.
Richtig,
ne? Entschuldige. Genau. Lieber Jochen, mein Podcast geht ja vom Hamburger Hafen aus und dein großes Thema ist Tee. Du bist in einem Familienbetrieb, du warst dritte Generation in der Leitung von OTG Ostfriesland.
Ostfriesische Teegesellschaft, gegründet 1907 von unserem Großvater, ja?
Ja, genau. Und das ist natürlich ein Thema, was meine Zuhörenden sehr interessiert, weil der Hamburger Hafen natürlich extrem mit Tee und naja auch Kaffee und Gewürze in Verbindung gebracht wird. Und deshalb sitzen wir hier und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich habe gelesen, du trinkst keinen Kaffee.
Das ist richtig. Allerdings nicht, weil ich dogmatisch unterwegs wäre, sondern ich habe irgendwie als ich Mitte 30 war, hatte ich eine schwere Erkältung, war ziemlich krank und hinterher habe ich festgestellt, dass ich Kaffee eigentlich nur getrunken habe, weil es den immer gab, nicht weil er mir geschmeckt hat. Und dann habe ich nach und nach aufgehört.
Ja.
Und weil Tee ist so vielfältig, da braucht es keinen Kaffee. Ja.
Also ist keine Grundvoraussetzung so.
Nein, das ist keine Grundvoraussetzung.
Und welchen Tee, welcher ist es dann? Gibt es ein morgendliches Ritual oder so?
Ja, ich trinke jeden Morgen eigentlich mindestens eine Tasse Messmer Classic. Mhm. Weil ich liebe Schwarztee, wach werden, aktiv werden, aber ich trinke dann tagsüber auch andere Sachen wie Grüntee oder Oolong oder Malve oder Verveine.
Okay.
Und das ist ja das Tolle am Tee. Ja. Bisschen vergleichbar mit Wein, das ist eben sehr vielfältig.
Große Vielfalt, ne? Mhm, genau. Ich habe kurz schon angesprochen, dass es ein Familienunternehmen ist. Du hast es auch lange geleitet, bist inzwischen in den Beirat eingetreten. Und die Lawrence Spethmann Holding besteht ja aus verschiedenen Tochtergesellschaften. Kannst du da ein bisschen sagen, welche Bereiche gibt es da?
Klar, sehr gerne. Also unser größter Bereich ist der Bereich Tee. Die meisten Menschen wissen nichts mit ostfriesischer Teegesellschaft anzufangen, aber das ist auch nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass die Menschen unsere Marken kennen. Messmer als unsere größte, Milford und Ono Behrens gehören alle zu uns. Dann haben wir als zweiten großen Bereich, in dem wir allerdings nur zu 50% sind, die Nordgetreide in Lübeck. Okay. Die befassen sich mit Cerealien und Müslis im großen Maßstab. Dann haben wir als relativ neue noch Beteiligung, auch mit 50%, die Fruitwork. Die befassen sich auch Hamburger Hafen mit Nüssen und Trockenfrüchten. Und unsere Kundschaft ist der sogenannte LEH, der Lebensmitteleinzelhandel, also die Aldis, Lidls, Rewe, Edekas dieser Welt. Das sind unsere Abnehmer in allen drei Geschäftsfeldern. Und zum Schluss haben wir noch die Schock, die stellt gesunde Riegel her.
Ah, okay. War das immer schon? Was war der Ursprung?
Nein, der Ursprung war eindeutig Tee.
Ja.
Wie gesagt, gegründet von unserem Urgroßvater. Unsere Eltern haben den Betrieb Mitte der 50er übernommen, direkt vom Großvater. Lustige Geschichte, nicht so lustig, aber lustig und ernsthaft zugleich. Mein Vater ist damals fast pleite gegangen. Wir waren ganz klein, 4 Mitarbeiter, 900.000 D-Mark Umsatz, weil er eine betrügerische Buchhalterin hatte. Und meine Mutter hatte Angst um ihre drei Kinder und sagte, ab morgen komme ich in die Firma und ich arbeite mit und ich passe aufs Geld auf.
Ja, wichtig.
Das hat super geklappt.
Ja.
Die beiden haben dann den Betrieb gemeinsam in wirklich toller Partnerschaft ausgebaut. Meine Mutter und ich sind Anfang der Mitte der 80er dazugestoßen. Wir haben dann 10 Jahre zusammengearbeitet. Das war dann auch unsere Sturm- und Drangphase, wo wir vieles dazugekauft haben. Das war ja die Frage. Da kam Messmer dazu, da kam Ono Behrens dazu. Mein Bruder und ich haben dann gemeinsam mit unserer Schwester, die nicht in der Firma gearbeitet hat, Mitte der 90er die Firma gekauft von unseren Eltern und haben dann die weitere Entwicklung zu den Cerealien und auch zu den Nüssen und Trockenfrüchten weitergetrieben.
Okay. Und vierte Generation? Eigene Kinder auch
im Betrieb? Ja, gibt's auch. Ja. Wir haben seit 5 Jahren, glaube ich, sind meine Tochter Sarah und meine Nichte Anna sind mit an Bord.
Ah, okay.
Anna leitet mittlerweile unsere Teewerke. Wir haben 3, eins in Ostfriesland, eins hier in der Nähe in Buchholz und eins in der Nähe von Schweinfurt-Kretzstadt. Und Sarah ist ein bisschen, genau wie ihr Vater, vielleicht eher auf der Vertriebs-Marketing-Seite angesiedelt, hat zunächst unseren Großkunden Lidl betreut und baut jetzt unser Geschäftsfeld E-Commerce auf.
Ah, okay.
Und ja, aus.
Wächst wahrscheinlich auch. Mhm. Genau. Jetzt diese Vielfalt an Tee. Also man kennt es aus dem eigenen Supermarkt und ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe eine ganze Zeit lang sehr leidenschaftlich Tee getrunken. Bin irgendwie davon abgekommen. War ein bisschen unangenehm. Ich werde mich bessern. So. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie seid ihr aufgestellt? Woher kommt euer Tee? Gibt es Mengen dazu? Also es müssen ja sehr lange Verbindungen bestehen zu Teeplantagen auf der ganzen Welt. Was ist das Hauptland, wo ihr den Tee bezieht?
Man muss ein bisschen unterscheiden, ob wir jetzt über schwarzen Grüntee oder über die Kräuter- und Früchtetees sprechen.
Schwarz ist ja so, ja.
Ich komme gleich nochmal auf Schwarz, aber zusammenfassend kann man sagen, dass wir 200 verschiedene Pflanzen aus 70 verschiedenen Ländern kaufen.
Hey.
Vielleicht ein, zwei Beispiele. Wir kaufen Pfefferminze sowohl aus Deutschland, aber auch aus Osteuropa, aber auch aus den USA. Kamille auch Deutschland, aber auch aus Ägypten. Hibiskus kommt zum Teil aus dem Sudan. Also sehr, sehr weit verstreut. Enorm herausfordernde Beschaffung. Schwarztee ist natürlich das größte Lieferland nach wie vor Indien, aber auch Sri Lanka ist wichtig, China, Indonesien, was viele Menschen nicht wissen, ist Afrika, insbesondere Kenia, Tansania, Malawi sind auch wichtige Partnerländer geworden in der Zwischenzeit. Das, was mir wichtig ist zu sagen, dass die natürlich steht immer der Geschmack und die hohe Qualität in der Beschaffung im Vordergrund, aber die Beschaffung ist sehr herausfordernd geworden, weil wir eigentlich im weltweiten Maßstab Beschaffungszwerge in Deutschland sind.
Okay.
1,7 Millionen Tonnen Schwarz- und Grüntee Export, Deutschland 14.000 Tonnen. Wenn man sich das dann über ein ganzes Jahr verteilt auf viele Herkünfte, viele Plantagen verteilt vorstellt, dann sieht man schon, welche Komplexität dahinter steht. Und insofern ist unser Tee-Einkauf, unser Tee-Tasting ist sozusagen eine ganz wichtige Kernzelle der Firma. Dort wird das Produkt gemacht, dort wird die Qualität gemacht, dort werden natürlich auch die Preise gemacht. Und insofern bin ich froh, dass ich selber vor vielen Jahren eine Tee-Tasting-Ausbildung in England genießen durfte.
Ah, super. Ja, vielen Dank übrigens nochmal. Die Zuhörenden werden das in den Bildern sehen. Wir durften ja auch hier ein Tasting gerade haben, was ich ganz, ganz spannend finde. Finde so, wie das gemacht wird. Und vielen Dank auch, dass ihr die Räumlichkeiten quasi fast freigehalten habt heute für uns. Also das kann man gleich alles sehen. Sehr, sehr spannend. Und ja, Qualitätsmerkmale, die den Geschmack zu erhalten und sonstiges. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Mitarbeitenden habt ihr hier insgesamt im Betrieb? Und der Kollege, der uns vorhin gerade betreut hat, hat auch erzählt, er ist selber auch in der Welt unterwegs durchaus, um auf den Plantagen zu gucken und Tee dort einzukaufen oder die Kontakte zu pflegen, glaube ich, vor euch
ja,
auch. Ne?
Genau. Ja. Also jetzt, wenn ich mal wieder auf die Holding-Ebene gehe, ja, haben wir insgesamt 1.700 Mitarbeiter. Wenn ich jetzt unser Kerngeschäft Tee mal sehe, dann sind es, glaube ich, knapp 950 oder so. Hier in der Zentrale sind wir, glaube ich, mittlerweile 250, der Rest dann Außendienst und Werke. Ich habe schon gesagt, wir haben 3 Werke, 2 große Logistikstandorte, die wir betreiben. Ja, und unser Geschäft ist einfach ausgedrückt, das Produkt von Feld ins Regal zu bringen, weil da findet der Kunde, die Kundin, die Ware. Und das ist das, was wir hier seit 118 Jahren mit großer Leidenschaft und Begeisterung machen. Und wir haben, das ist selbst schon angesprochen, wir haben ein sehr großes Sortiment und ungefähr 30% des Sortimentes dreht sich jedes Jahr. Das heißt, wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, nach neuen leistungsfähigen Lieferanten. Und da ist der Kontakt in den Ursprung, in die Länder, wo unsere Produkte wachsen, gesammelt, angebaut werden, enorm wichtig. Wir haben mittlerweile eigene Anbauingenieure, die nicht nur Audits durchführen, sondern unsere Partner auch beraten, weil die Gesetzgebung ständig herausfordernder wird. Und dem müssen wir natürlich gerecht werden. Überwachung von sozialen Standards gehört natürlich auch dazu. Also von daher ist das A und O, das Auge, Ohr und die Zunge am Markt zu haben.
Okay, gut. Apropos Wortspiel, das habe ich auch gesehen. Ihr schreibt ja Team, was logisch ist, T, groß und das M klein. Also Team ist überall, wo man reinguckt, ist das so geschrieben. Finde ich sehr, sehr gut. Das heißt, ihr pflegt, was den Tee angeht, oder wahrscheinlich auch bei den anderen Produkten, jahrelange Kontakte vor Ort. Und jetzt muss man ja schon sagen, klar, es ist auch bei Tee, ja, bei Kaffee und Gewürzen ähnlich. Das hast du fast schon beantwortet. In Sachen Nachhaltigkeit und Lieferkettengesetze und Sonstiges, da seid ihr also wirklich vor Ort und guckt, dass das alles reibungslos und vernünftig passiert.
Klar, wir arbeiten natürlich nach Risikoplänen. Ne? Wir können nicht 100% der Zeit überall immer da sein, aber wir gucken uns natürlich die Lieferantenstufen die ein. Insbesondere neue werden dann natürlich am Anfang stärker überwacht, weil, wie gesagt, 100%ige Sicherheit gibt es nicht, aber größtmögliche Sicherheit. Und die, ich sagte das in unserem Vorgespräch ja auch, die Community von Tee-Einkäufer, Einkäuferinnen auf der Welt sind relativ klein. Und wenn da mal irgendwo was passiert, dann spricht sich das ganz schnell rum. Okay. Und wir sind auch in verschiedenen Organisationen, Teeverband, European Tea Committee, Europäischer Teeverband, in dem ETP, Ethical Tea Trading Partnership, sehr stark engagiert, sodass wir auch mitkriegen, wenn irgendwo was nicht richtig läuft.
Okay. Das heißt, man kennt sich lange, man kennt sich gut und wenn einer irgendwo Mist baut, dann kriegt man das mit.
Ja.
Muss man einfach mal so sagen. Ne?
In aller Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, klar.
Und der hanseatische Handschlag gilt in der Form schon noch, klar, Regularien und Verträge hin und her, aber ich glaube, so macht man ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen Geschäfte, man vertraut sich dann auch, ne?
Absolut, wir kaufen ja unsere Ware, das habe ich vorhin kurz schon geschildert, auf sogenannten Mustergutbefund, das heißt, wir bekommen ein Muster, wir probieren das Muster, wenn wir uns dann auf den Preis geeinigt haben, gucken wir uns, wenn der Container dann vielleicht in der Nähe einer deiner Kassen angelandet wird, ziehen wir Proben, vergleichen das mit dem Einkaufsmuster. Und wenn das stimmt, dann akzeptieren wir die Ware. Neben den anderen Dingen wie Analytik, die heute natürlich eine große Rolle spielen. Und insofern ist es ein virtueller Handschlag nach wie vor.
Ja, das glaube ich.
Und das war eigentlich auch diese Berufserfahrung, die ich über 30 Jahre gesammelt hat, war auch der Impetus für mich, mich dann bei den Airbank-Kaufleuten zu engagieren.
Genau, da wollte ich jetzt tatsächlich den Übergang auch hinkriegen, weil diese Werte zählen ja besonders bei den Airbank-Kaufleuten. Und wir hatten auch vorhin schon gesagt, dass ich auch vor kurzem mit David Neumann sprechen durfte in Sachen Kaffee, der ja auch bei den ehrbaren Kaufleuten ist, ich seit kurzem auf sein darf, wo ich mich noch einleben muss, weil ich finde das sehr urhanseatisch, das Thema. Aber anscheinend hat man mich durchgewunken.
Absolut.
Und da freue ich mich sehr drüber. Das wäre nämlich so der Übergang, wirklich zu sagen, was ist der Verein? Die Versammlung der ehrbaren Kaufleute, wie es heute heißt, war ja mal anders. Vielleicht können wir das den Zuhörern mal erklären, worum es da geht.
Ja, ganz kurz gesagt geht es um Ehrbarkeit in der Wirtschaft. Wenn man sich Tatorte anguckt oder andere im TV oder anderswo, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass es sehr viele Schurken in der Wirtschaft gibt. Die Realität sieht Gott sei Dank genau andersrum aus. Weil wir könnten auch als Nation nicht so erfolgreich wirtschaften, wenn nicht die Masse der Unternehmerinnen, der Unternehmer ihre Jobs gut machen würden. Und das ist unsere primäre Aufgabe. Daneben setzen wir uns ein für Freihandel. Wir setzen uns ein für möglichst wenig staatliche Einmischungen in unseren unternehmerischen Alltag. Ich weiß, große Aufgabe.
Ja.
Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir werden leider immer noch zu Unrecht ein bisschen wahrgenommen als vielleicht etwas verstaubter Traditionsverein. Das stimmt aber seit 2007 gar nicht mehr. Es hat sich enorm viel getan. Wir haben 50 verschiedene Veranstaltungen jedes Jahr. Wir bemühen uns aktiv um mehr Vielfalt, sowohl was die Branchen, was die Herkünfte angeht. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft im Diversity Hub mit verschiedenen Frauenorganisationen. Wir sind seit 2 Jahren Supporter von dem Helga-Stöter-Preis für Mixed Leadership. Also wir haben uns aufgemacht, okay, in was ich mal als Change Management betreiben bezeichnen würde, und sind ganz happy mit unseren Fortschritten, die wir gemacht haben, werden stärker wahrgenommen. Es gibt noch viel zu tun. Also insofern, jeder, der das hört und Lust hat, mal reinzugucken, gerne melden.
Ja. Ich bin dazu gekommen durch Nathalie Bombeck, die wir beide gut kennen von der Elbphilharmonie, die zweite Vorsitzende ist, und man kann es ja sagen, du wurdest gerade wiedergewählt als Vorsitzender des Vereins, der Versammlung, Entschuldigung.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja, und warum hast du dich denn bereit erklärt, den Vorsitz dort zu machen?
Ich glaube, weil in erster Linie, weil meine Kollegen, die Geschäftsstelle, aber auch natürlich viele Mitglieder mir vertrauen oder mir zutrauen, das ist das bessere Wort, diesen Change-Prozess, in dem wir uns noch befinden, weiter voranzutreiben. Wir haben jetzt in der letzten Amtsperiode erstmalig eine Vollzeit-Geschäftsführung eingeführt. Wir haben unsere Website auf Vordermann gebracht, aber es gibt eben noch einen langen Zettel von Aufgaben, die wir erfüllen müssen, um unsere Vision, die Stimme der Ehrbarkeit in Deutschland zu werden, zu erreichen. Und insofern hat man mich gebeten, nochmal 3 Jahre weiterzumachen. Und es macht viel Spaß mit dem Team.
Ja.
Kriegen gutes Feedback von den Mitgliedern. Und es ist eben unheimlich bereichernd, in so viele verschiedene Berufe, mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu bekommen und auch in Hamburg unser Netzwerk auszubauen und auch darüber hinaus. An der Stelle kann ich vielleicht erwähnen, dass wir letztes Mal eine Satzungsänderung durchgeführt haben. Jetzt dürfen wir auch bis zu 10% auswärtige Mitglieder aufnehmen. Vorausgesetzt, diese Menschen haben eine besondere Beziehung zu Hamburg, geschäftlich oder privater Natur, oder setzen sich in herausragender Art und Weise für die Ehrbarkeit ein.
Super. Ja, finde ich wunderbar. Durch diesen Change bin ich da auch in Frage gekommen oder reingerutscht. Ich bin sehr gespannt. Ich war bisher noch nicht so oft dabei, bei der Wahl natürlich jetzt schon, und ich werde das schon wahrnehmen, und es gibt ja immer zum Ende des Jahres, glaube ich, den großen Empfang.
Genau. Das ist eigentlich unsere Traditionsveranstaltung, die Jahresschlussversammlung. Einmalig in Deutschland. Warum? Weil sie eben nicht im Neujahr stattfindet, sondern noch im alten Jahr. In der Regel am letzten Arbeitstag des Jahres. Zweite Besonderheit ist, dass der Hamburger Senat eingeladen ist und in der Regel auch sehr vollständig kommt. Aber den Reden des oder der Vorsitzenden der ehrbaren Kaufleute und des Präses nur zuhören darf, aber selber nicht sprechen kann.
Ah ja, genau, stimmt.
Und das gibt es schon seit über 500 Jahren.
Ja, ist ja auch eng mit der Handelskammer verbunden, die, glaube ich, irgendwann daraus hervorging, vor vielen.
Genau, wir haben eine wechselvolle gegenseitige Beziehung.
Ja.
Aus den Vorläuferorganisationen der ehrbaren Kaufleute ist die Handelskammer hervorgegangen. Dann im Zweiten Weltkrieg durch Nazis sind wir beide mal eingegangen, Mitglieder aus der Handelskammer haben uns dann nach dem Krieg wieder gegründet. Also es gibt eine intensive und langjährige gemeinsame Tradition. Heute sind wir aber eng verbunden, aber rechtlich selbstständig.
Okay. Und die Versammlung oder der Neujahrsempfang quasi, der findet dort auch immer statt.
Genau. Zusammen organisieren wir zusammen mit der Handelskammer, mit der, wie gesagt, eine sehr gute Partnerschaft pflegen.
Okay. Lieber Jochen, wir sind am Ende, fast am Ende. Letzte Verbindung, die uns auch zusammenbringt. Ich bin Österreicher. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass da auch familiäre Wurzeln sind. Großes Hobby ist Skifahren, richtig?
Skifahren ist eins meiner großen Hobby. Ich bin überhaupt sportlich unterwegs, Marathon, Triathlon und andere Sachen. Früher habe ich noch Hockey gespielt, aber Skifahren steht auch ganz oben.
Ja. Kann ich nur empfehlen, Schladming-Dachstein mal zu besuchen. Da warst du wahrscheinlich noch nicht. Da komme ich her.
In der Tat noch nicht.
Und da lohnt es sich mal hinzufahren. Ich mache mal jetzt ein bisschen Werbung für meine Heimat im Ennstal.
So. Für Tipps bin ich immer dankbar.
Genau. Lieber Jochen, das war's schon. Ganz vielen Dank für diese Einblicke und fürs Gespräch und alle, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch, und ich möchte gerne mit unserem Schlusssatz der Versammlung ehrbarer Kaufleute enden. Ehrbarkeit ist nicht verhandelbar.
Das ist richtig, jawohl. Dankeschön. Ahoi.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.